Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno.
Die Vorsitzende der Partei Alternative für Deutschland, Petri, hat Empörung mit der Forderung ausgelöst.
Polizisten müssten beim illegalen Grenzübertritt von Flüchtlingen notfalls auch von der Schusswaffe Gebrauch machen.
Entsetzen bei der Polizei.
Sturm der Entrüstung.
Ein Tabubruch.
Wollt ihr etwa Frauen mit Kindern an der grünen Wiese den Zutritt mit Waffengewalt verhindern? Ja.
Ja, lass uns auf unbewaffnete Frauen und Kinder schießen, fand damals im Januar 2016 unter anderem AfD-Politikerin Beatrix von Storch. Später nahm sie das zurück, jedenfalls in Teilen. Der Zweck aber, der war erfüllt. Der Tabubruch war in der Welt, Deutschland debattierte und war größtenteils empört. Auf unbewaffnete Menschen schießen, weil sie fliehen? Wie verroht muss man sein, um das für richtig zu halten? Nein, undenkbar. 4 Jahre ist das jetzt her und was 2016 undenkbar war, ist es heute offenbar nicht mehr. Das wird diesmal eine etwas andere Folge von 8 Milliarden. Meine zwei Kollegen Maximilian Popp und Reporter Steffen Lüttke haben sich vor etwas über 2 Monaten hinter eine unglaubliche Geschichte geklemmt. Eine Geschichte, die sich nach und nach zu einem Krimi entwickeln sollte. Sie spielt an der türkisch-griechischen Grenze. Sie spielt in Syrien. Nicht zuletzt spielt sie in den Machtzentralen Ankaras, Athens und Brüssels. Und wie bei jedem Krimi gibt es Verdächtige, es gibt Motive, Lügen, Falschaussagen, irgendwann erdrückende Beweise. Und ja, natürlich auch einen Toten. Sein Name? Muhammed Gulsar. Anfang 40, auffallend gut aussehend. Und eigentlich beginnt seine Geschichte nicht wie ein Krimi. Überhaupt nicht. Eigentlich beginnt sie wie eine Love Story.
Muhammed Gulsar ist eine interessante Figur und er ist, das glaube ich, kann man schon so sagen, nicht der typische Flüchtling, wenn es den typischen Flüchtling überhaupt gibt.
Ein Pakistaner, 42 Jahre alt, auf den Bildern sieht man einen tatsächlich sehr gut aussehenden Mann, der weitaus jünger aussieht als die 42 Jahre, die in seinem Pass stehen. Dunkle Haare und herausstechen eben seine blauen Augen, so seine himmelblauen Augen. Und der lebte seit 2007 in Griechenland. Und beruflich war das für ihn eine erfolgreiche Zeit. Er hat Kamine repariert. Er hat dort Chefs gefunden, die ihn unglaublich geschätzt haben als hervorragenden Techniker, als arbeitsamen Menschen, auch als ehrlichen Menschen. Privat allerdings lief es für ihn nicht optimal. Er war offensichtlich unglücklich verliebt. Es ist eine Frau namens Sabah Khan, 38 Jahre alt. Die kennen sich schon sehr lange. Als er dann in Griechenland ist, hat er offensichtlich an einem Punkt beschlossen, alles zu riskieren, sein ganzes Leben in Griechenland, was er sich aufgebaut hatte und auch tatsächlich ja seine ganze Existenz dort zu riskieren, um zu seiner Jugendliebe nach Pakistan zu reisen, sie zu heiraten und mit nach Griechenland zu holen. Und hat sich auf einen Weg gemacht, im Januar 2020 nach Pakistan zu reisen. Noch am selben Tag, als er dann in Pakistan angekommen ist, haben Sabah Khan und Gulsar offensichtlich geheiratet. Und für die beiden muss es nur ein Ziel gegeben haben, so schnell wie möglich wieder nach Griechenland. Sie sind dann über den Iran in die Türkei gereist mit einem Plan. Sie wollten über die Ägäis, über das Meer auf eine griechische Insel übersetzen und dann zurück in das Leben, was Gulsar den beiden schon eingerichtet hatte. Auch Sabah Khan hatte tatsächlich Pläne zu arbeiten. Sie wollte einen Schönheitssalon eröffnen oder als Friseurin arbeiten. Sabah Khan hatte keine Papiere. Das heißt also, die Einreise wäre sehr schwierig gewesen. Einer von den Chefs von Gulsar hat ihn bekniet zu warten. Er hat sogar gebürgt für Sabah Khan und versichert, dass Sabah Khan bei ihm zu Hause leben könne. Und Muhammed Gulsar wollte allerdings offensichtlich nicht warten. Sie mussten also illegal wieder nach Griechenland einreisen. Und das ist heutzutage deutlich schwerer als 2007, als Gulsar zum ersten Mal nach Griechenland gekommen ist. Seinem Chef und seinem Freund hatte Gulsar versichert, ich habe es einmal nach Europa geschafft, ich schaffe es auch ein zweites Mal.
Mohamed Gulsar wollte es ein zweites Mal schaffen. Nicht mehr allein, sondern mit der Liebe seines Lebens an der Seite. Und vielleicht wäre alles so gekommen, wie die beiden es sich vorgestellt hatten. Gulsar würde in Athen Kamine reparieren und sie würde in einem Friseursalon Haare schneiden. Aber das ist keine Liebesgeschichte, wie gesagt. Es ist ein Krimi. Und er beginnt am 27. Februar 2020, also vor etwa 3 Monaten, an einem völlig anderen Ort. Mein Kollege Maximilian Popp weiß noch ziemlich genau, was für ein Tag das war.
Ja, ich erinnere mich an den Tag erstaunlicherweise noch ziemlich genau. Ich saß im Zug von Hamburg nach Berlin. Es war spät abends, ich war eigentlich schon Feierabend und plötzlich habe ich diese Twitter-Nachrichten bekommen von Aktivisten aus Nordsyrien und der Osttürkei, dass es einen heftigen Angriff auf türkische Soldaten in Idlib, in der Provinz Idlib, gegeben haben soll. Es lief nur über die sozialen Medien zu dem Zeitpunkt. Es gab keine offizielle Bestätigung, aber die Rede war von vielen Toten. Und im Laufe des Abends haben sich diese Berichte dann tatsächlich erhärtet.
As a result of the airstrikes, 33 soldiers have been martyred.
Im Syrienkrieg droht eine gefährliche Eskalation. Gestern starben bei einem Luftangriff auf türkische Stellungen in der Provinz Idlib 33 Soldaten.
Das war natürlich ein Hammer. Das war der bislang größte Verlust für das türkische Militär in Syrien in vielen Jahren Krieg. Für Erdogan war das ein Super-GAU. Er hat sein Militär nach Syrien geschickt, um dort Assad unter Kontrolle zu bringen, um zu verhindern, dass weiter Flüchtlinge über die Grenze aus Syrien in die Türkei gelangen. Und jetzt plötzlich hatte er diese heftigen Verluste in den eigenen Reihen. Und er hat dann sofort noch am gleichen Abend, in der gleichen Nacht, eine Krisensitzung einberufen im Präsidentenpalast in Ankara mit seinen engsten Vertrauten, um eben eine Antwort zu finden. Und alle haben gedacht, okay, Erdogan wird in Syrien reagieren, er wird möglicherweise Stellungen Assads attackieren oder vielleicht sogar die Russen, die ja der engste Verbündete Assads in Syrien sind. Er hat aber was ganz anderes getan, womit damals keiner gerechnet hat.
Der türkische Staatspräsident Erdogan hat die Grenze nach Griechenland für Flüchtlinge geöffnet.
This is Turkish President Erdogan's way of reminding European and NATO leaders what he can allow to happen. There are over 3.5 million refugees from all over the Middle East in Turkey.
Was haben wir bereits vor Monaten gesagt? Wenn es so weitergeht, dann sind wir gezwungen, die Grenzen zu öffnen. Das hat denen nicht gepasst, sie haben es nicht geglaubt. Aber was haben wir gestern getan? Wir haben die Grenzen geöffnet.
Das hat im ersten Moment alle verwirrt. Später hat man schon verstanden, ja, es macht Sinn, denn Erdogan wollte zweierlei erreichen. Zum einen wollte er damit von dem eigenen Versagen oder den eigenen Problemen in Syrien ablenken und zum anderen wollte er die Europäer erpressen. Er wollte sie dazu bringen, dass sie ihn in Syrien unterstützen und er wollte mehr Geld für die syrischen Flüchtlinge in der Türkei. Und man muss im Rückblick sagen, beides ist ihm gelungen. Nach dieser einseitigen Grenzöffnung Richtung Europa hat keiner mehr über Idlib und keiner mehr über den Angriff auf türkische Soldaten gesprochen, sondern alle nur noch über die Situation an der türkisch-griechischen Grenze. Und plötzlich waren die Europäer auch bereit, wieder über Geld für die Türkei und für Flüchtlinge in der Türkei zu sprechen. Also ein ziemlich abgeklärter, ein ziemlich zynischer, aber leider auch effektiver Move von Erdogan.
I heard the news and that's why I came. I want to go to Europe.
Für etliche der mehr als 3 Millionen Flüchtlinge in der Türkei offenbar das Signal, doch noch den Weg in die EU zu versuchen.
Herr Erdogan hat eine Kettenreaktion ausgelöst. Du hattest dann die Syrer, aber auch die Afghanen, die Iraner in der Türkei, die seit langer Zeit eigentlich am liebsten nach Europa wollten, die plötzlich ihre Chance erkannt haben. Die sind in Massen zum Busbahnhof im Stadtteil Aksaray geeilt. Dort standen schon absurderweise Busse bereit, gechartert von den türkischen Behörden, um sie an die griechische Grenze zu bringen. Es waren Tausende, die hier innerhalb von wenigen Stunden, wenigen Tagen sich auf den Weg gemacht haben von Istanbul, diese 3-4 Autostunden westlich Richtung Grenze und die sich dann vor dem griechischen Grenzzaun gedrängt haben.
Ende Februar haben Gulsar und Sabahkan zusammen in Istanbul diese Nachricht gehört, dass die Grenzen offen waren. Und sie hatten eigentlich einen ganz anderen Plan. Sie wollten über die Ägäis, so sagt es zumindest Sabahkan, auf die griechischen Inseln, so wie es Zehntausende Flüchtlinge und Migranten pro Jahr machen. Sie wollten da einen Schlepper bezahlen und in einem Boot auf Inseln wie Lesbos oder Samos übersetzen. Nun hörten sie aber diese Nachricht von Erdogan und entschlossen sich, es doch über die Landgrenze zu probieren. Das heißt, sie setzten sich in einen dieser Busse, die dann in Istanbul losfuhren und fuhren an diese Landgrenze, an diesen Zaun, der 11 Kilometer lang ist. Was sie da vorfinden, ist eben keine offene Grenze. Also es ist im Prinzip ein Schlachtfeld.
There is panic tonight on Turkey's border with Greece.
We need the help!
Happening now, thousands of refugees stranded at Turkey's border with Greece. The Turkish president said he would not stop migrants from crossing into Europe, but Greece is refusing to let them in.
They thought it was open. They thought the whole border was open.
It's not.
Griechische und türkische Soldaten schießen mit Tränengas aufeinander. Die Lage ist schon an den ersten Tagen komplett eskaliert. Am 2. März den ersten Toten. Tausende Migranten campen da auf Feldern, unter freiem Himmel teilweise, und werden auch von türkischen Grenzern offensichtlich dazu gedrängt, die Grenze zu überqueren. Auf der anderen Seite stehen dann griechische Polizisten, griechische Grenzsoldaten und Spezialeinheiten. Und die haben genau einen Auftrag, die müssen die Migranten aufhalten. Die sind in mehreren Linien organisiert. Vorne stehen dann die Polizisten mit ihrem Schild und mit ihren Helmen und ihren Schlagstöcken. Und die rücken immer vor, wenn jemand zum Beispiel durch ein Loch in diesem Zaun vorstößt und droht, auf die griechische Seite zu kommen. Die versuchen, das zu verhindern. Und dahinter sind dann griechische Soldaten postiert in einer weiteren Linie. Und die tragen Schnellfeuergewehre bei sich. Und wie wir wissen, haben sie den Auftrag, erst Platzpatronen einzusetzen und dann aber auch mit scharfer Munition zu schießen, zum Beispiel auf den Boden, um Durchbrüche an dem Zaun zu verhindern.
Gleich die gesamte EU-Spitze wird heute im griechisch-türkischen Grenzgebiet erwartet.
Don't blackmail us. That's the message from the European leaders to Turkey while visiting Greece.
Die EU-Kommissionspräsidentin war tatsächlich am 3. März an der Grenze, Ursula von der Leyen. Zusammen mit dem griechischen Premierminister Mitsotakis hat sie in einem Hubschrauber gesessen, da die Grenze überflogen. Und die letzte Station dieser Reise an die Grenze war eben Kastanies, der Grenzübergang, an dem diese ganze Geschichte spielt. Und ich stand an diesem Tag in Kastanies, einem Grenzübergang, und habe gewartet, bis die ankommen. Dann musste man sich in einem aufwendigen Verfahren registrieren für die Pressekonferenz. Ich habe es dann in dieses Gemeindezentrum geschafft, wo alle Journalisten gedrängt standen. Und wir haben dann zugehört, was von der Leyen, was Mitsotakis und es war dann auch der Ratspräsident der EU und der EU-Parlamentspräsident, die waren auch da, was sie dann gesagt haben. Und ich finde, vor allem von der Leyen hat herausgestochen. Sie hat sich nämlich an dem Tag mit den Griechen, mit den Grenzschützern, aber auch mit den Zivilisten, die schon seit Tagen Flüchtlinge gejagt hatten auf der griechischen Seite der Grenze, um sie den Grenzern zu übergeben, hat sie sich solidarisiert. Und sie hat dabei Sätze gesagt, die mir seitdem nicht aus dem Kopf gewichen sind.
Those who seek to test Europe's unity will be disappointed. We will hold the line.
We will hold the line auf Englisch. Also sowas wie werden die Linie halten im ganz wörtlichen Sinne oder auch wir weichen nicht zurück. Und als sie das gesagt hat, macht sie das bei mir sofort Klick, weil ich das assoziiert habe mit Schlachtszenen von bekannten Filmen. Also man kennt diese Sätze aus Game of Thrones oder The Patriot, wie im letzten Moment schreien dann die Helden immer, we will hold the line, hold the line. und damit die eigenen Soldaten warten und sozusagen den Feind zurückschlagen. Das ist eine Sprache, wie man sie aus dem Krieg kennt. Und diese Sprache hat eben Ursula von der Leyen an diesem Tag gewählt und das hat mich ehrlich gesagt sehr überrascht.
Der 4. März war der Eskalationspunkt in diesem ganzen Drama. Es war der heftigste Tag und es war, man muss es so sagen, auch der blutigste Tag. Schon in den Tagen zuvor hatten Migranten verzweifelt versucht, den Grenzzaun zu stürmen und nach Griechenland zu gelangen. Und die griechischen Sicherheitskräfte haben sie weitgehend erfolgreich zurückgehalten. An dem besagten 4. März hat sich die Lage dann noch einmal verschärft. Es gab Zusammenstöße seit den frühen Morgenstunden. Es kam wieder zum Einsatz von Tränengas, von Wasserwerfern. Also wirklich heftige Szenen. Und dann gab es einige Minuten, die in der Rückschau entscheidend waren. Also in etwa zwischen 10.15 Uhr und 10.50 Uhr. Da hat sich dieser ganze Irrsinn in seiner maximalstmöglichen Brutalität gezeigt.
Sabah Khan, tatsächlich, so hat sie uns gesagt, war relativ entsetzt von dem, was sie da vorgefunden hat. Sie hat offensichtlich Gulsa bedrängt, zurückzugehen, es woanders zu versuchen, ihrem ursprünglichen Plan zu folgen. Sie hatte ihn dann soweit am 4. März, am Morgen des 4. März, dass sie es nur noch ein einziges Mal versuchen. Das war der Deal, den die beiden offensichtlich geschlossen hatten, als sie am Morgen des 4. März aufgewacht sind. Gulsa wollte es offensichtlich noch einmal versuchen. Und sie wollte eigentlich schon länger zurück. Und der Deal war, wie gesagt, ein einziges Mal wollten sie es noch versuchen. Man muss dazu wissen, es gab immer wieder Gerüchte auf der türkischen Seite. Das haben uns ganz viele Geflüchtete erzählt, die da waren, dass die Grenzen doch noch öffnen könnten. Dass es heute doch noch möglich sei, auf die andere Seite zu kommen. Es haben auch immer wieder einzelne Menschen es geschafft. Also es war nicht so, dass es gar keiner geschafft hat. Weiter nördlich und weiter südlich vor allem sind immer wieder Menschen über die Grenze gekommen und die meisten wurden dann von griechischen Sicherheitskräften verhaftet und viele auch illegal wieder zurückgebracht auf die türkische Seite der Grenze. Es gibt tatsächlich Berichte von Migranten und Geflüchteten, die mit uns gesprochen haben und gesagt haben, dass türkische Grenzer sie teilweise daran gehindert haben, dieses Gebiet zu verlassen. Die hatten ein ganz klares Interesse daran, dort Griechen sollten Probleme haben, mit den Migranten umzugehen. Das war überhaupt nicht im türkischen Interesse, diese Menschen zurückzulassen. Gulsa und seine Frau Sabah Khan wachen an diesem Morgen des 4. März so gegen 10 Uhr auf. Seit 9 Uhr gibt es bereits, das zeigen Videos, die wir gesehen haben, Scharmützel und Kämpfe am Grenzposten, an dem Tor, wo sich dann griechische Sicherheitskräfte und Migranten gegenüberstehen. Die Luft ist voller Tränengas. Khan hat, so hat sie uns erzählt, Probleme beim Atmen. Das muss unfassbar gekratzt haben und die Augen müssen getränt haben. Die beiden an dem Morgen wachen hungrig auf und haben es aber eilig. Die wollen schnell an den Grenzzaun. Es gehen diese Gerüchte rum, wonach es heute vielleicht möglich ist, an einigen Punkten die Grenze zu passieren. Khan sagt, Gulsa habe ihre Hand genommen und die sind dann beide Richtung Grenzzaun gegangen. Dort haben sie dann beobachtet, wie ein Mann ein Loch in den Zaun geschnitten hat. Es gibt diese Videos und Bilder, wo Migranten mit einem Bolzenschneider diesen Grenzzaun aufschneiden. Und diese Bolzenschneider müssen tatsächlich von türkischen Sicherheitskräften ihnen ausgehändigt worden sein. Das also sehen die. Und dann sagt Sabah Khan, habe Gulsa versucht, auf Griechisch, weil das sprach er ja nun mal, auf die griechischen Sicherheitskräfte einzureden. Das war gegen 10.30 Uhr. Man hört auch Schüsse und Gulsa habe sich dann umgedreht, so sagt Sabah Khan, und in dem Moment sei er erschossen worden.
They shot him. Oh God. Oh my God.
Im ersten Moment hat sie das gar nicht realisiert. Sie hat dann nur gesehen, wie er zusammengebrochen ist mit der Hand auf seinem Herzen, so hat sie es uns erzählt. Wir wissen, ein Schuss hat ihn getroffen in den Brustkorb.
The incident was filmed from several angles on different cameras by the migrants themselves.
Wir sehen dann auf Videos, wie Migranten sich um diesen Mann herum versammeln. Man sieht das Gesicht von Gulsa nicht, das ist verdeckt. Sie ziehen ihm aber den grauen Pullover hoch und entdecken dann diese Schusswunde. Und wir können ihn halt identifizieren anhand der Kleidung, die er da getragen hat. Wir haben Videos von Sabakan und Gulsa in den Tagen zuvor und auch an dem Morgen. Wir sehen also auf Videos, wie diese Migranten sich um ihn herum versammeln und ihn dann wegtragen, diagonal vom Zaun sich entfernen, hin zum türkischen Grenzposten. Da ist dann eine Straße und dort wird er in einen Krankenwagen geladen.
She is the wife of a man called Gulzar. He was the one hit in the chest. She's just identified his body in the morgue.
Die nächsten Bilder, die wir haben, sind vom Krankenhaus in Edirne. Das ist nicht weit entfernt, ein paar Kilometer. Um 11 Uhr wird Mohammed Gulzar da eingeliefert und 45 Minuten später erklärt ein Arzt ihn für tot. Khan sitzt zu diesem Zeitpunkt auf dem Kantstein vor diesem Krankenhaus. Man sieht sie da, weil es Bilder gibt von Fernsehteams und sie schlägt mit ihrem Kopf immer wieder gegen einen Wagen. Gerade hat sie erfahren, dass Gulzar tatsächlich tot ist. Sie hat bis zum Schluss geglaubt, dass er überlebt haben könnte. Und sie weint, sie schluchzt und immer wieder schlägt sie halt mit dem Kopf gegen dieses Auto.
The Greek government is openly firing live ammunition, an accusation Greece categorically denies.
The Prime Minister of Greece has told me his country is not responsible for the crisis on its border.
And it is totally, totally unacceptable as a prime minister of this country to be accused of not properly treating these people. We have not used any sort of excessive force. There are completely false accusations in terms of what's happening at the border.
Es gab diese ersten Berichte über Schüsse. Die Türkei hat das ja auch sehr schnell kommuniziert. Die Griechen haben relativ früh gesagt, das ist alles türkische Propaganda. Sie haben auch Medien gewarnt, sich darauf einzulassen. Sie haben zum Beispiel unserem Chefredakteur einen Brief geschrieben, in dem sie ihre Position deutlich machen und davor warnen, auf die türkische Propaganda hereinzufallen.
Die griechischen Behörden agieren mit äußerster Achtung des menschlichen Lebens und haben niemals tatsächlich mit Waffen das Feuer eröffnet. Die Gegebenheiten werden verfälscht und konstruiert. Ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie die oben aufgeführten Tatsachen bei der Verarbeitung der entsprechenden Nachrichten und Reportagen Ihres Blattes zur Kenntnis nehmen würden. Schon aus Gründen der Glaubwürdigkeit Ihrer Quellen. Auf jeden Fall stehe ich Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, Theodoros Daskarolis, Botschafter.
Und natürlich war die Frage, was kann man da eigentlich glauben? Das war der Ausgangspunkt für diese große Rekonstruktion, die wir im aktuellen Spiegel dann vorgelegt haben. Diese 2 Monate lange Rekonstruktion der Ereignisse vom 4. März. Also am Ende ging es um eine Frage und die lautet, was geschah am 4. März an der türkisch-griechischen Grenze? Wurde da wirklich scharf geschossen? Und uns war völlig klar, was nicht reichen wird, sind Berichte vom Hörensagen. Es ist nicht genug, mit Migranten zu sprechen, die vor Ort waren und deren Berichte zu sammeln. Wir wollten Beweise, dass hier, falls es so wirklich so war, geschossen wurde. Das war der Anspruch, das war der Ausgangspunkt und das war der Beginn einer 2 Monate langen Recherche, die wirklich außergewöhnlich war. Weil uns eben völlig klar war, wir dürfen uns hier nicht angreifbar machen. Wenn wir hier am Ende Ergebnisse präsentieren, dann müssen wir uns unserer Sache sehr, sehr sicher sein.
Deswegen haben wir uns zusammengeschlossen in einem Rechercheteam mit den Analysten von Bellingcat, von Leiters Reports und Forensic Architecture, die vor allem visuell eine unfassbar gute Arbeit machen und frei verfügbares Material analysieren.
Denn, wie es bei solchen Ereignissen inzwischen immer ist, es wurde breit gefilmt. Also ganz viele Migranten haben ihr Handy gezückt und haben einfach mitgeschnitten. Das heißt, man hatte am Ende mehr als 8 Stunden Videomaterial.
We have collected approximately 100 videos. Several of those videos were live-streamed and therefore had a clear timestamp. We set out to investigate whether live rounds were fired that morning, and if so, from which side of the border. These 2 videos, shot from opposite sides of the fence at 10:57 a.m., capture the same bursts of gunfire.
Das ist wie so ein Puzzle und man muss halt erstens jede einzelne Aufnahme verifizieren und dann auch verorten. Sowohl müssen wir wissen, wo es aufgenommen wurde, als auch um wie viel Uhr. Wichtig waren die Livestreams, also relativ viele Migranten haben angefangen, zum Beispiel auf Facebook einen Livestream zu starten, sobald sie gesehen haben, aha, da werden Verletzte weggetragen, hier sind Menschen angeschossen worden. Und diese Livestreams haben einen Zeitstempel, wir wissen, wann die angefangen wurden. Und das war der erste Schritt, um alles, um das ganze Material von diesem Tag zu ordnen und so ein Bild zusammenzusetzen. Und das haben wir abgeglichen mit den Zeugenaussagen. Wir haben auch nicht nur die Zeugenaussage von Sabah Khan, das wäre eine. Wir haben inzwischen mit 3 Migranten gesprochen, die sagen, an dem Tag wurde Mohammed Ghouza von griechischen Sicherheitskräften erschossen. Das waren Sabah Khan und 2 weitere, die nachweislich an dem Tag dabei waren, weil sie gefilmt haben. Wir können sie also ganz sicher dort verorten. Das ist unser Material von der türkischen Seite. Wir haben allerdings auch auf der griechischen Seite recherchiert. Wir haben also 2 Quellen von der griechischen Seite, die uns ganz klar sagen, am 4. März und an den anderen Tagen wurde scharf geschossen. Ein Elite-Soldat hat uns das im Detail erzählt. Er sagt, erst hätten sie Platzpatronen eingesetzt, um die Migranten aufzuhalten und dann mit scharfer Munition auf den Boden geschossen, damit die Leute nicht durch den Zaun kommen. Ein weiterer Soldat hat offensichtlich ausgerufen an dem Tag am 4. März, dass er einen Migranten am Fuß getroffen habe. Das hat uns eine weitere Quelle erzählt.
Wir hatten Material, wir hatten Berichte von Augenzeugen. Was wir immer noch nicht hatten, waren ein Hinweis darauf, wer geschossen hat. Und dann sind wir an ein entscheidendes Dokument gelangt. Und das war der Obduktionsbericht aus dem Institut für Gerichtsmedizin in Istanbul. Da wurde der Leichnam von Mohammed Ghouza obduziert. Und in dem Bericht war klar vermerkt, dass ihm eine Kugel aus dem Oberkörper gezogen wurde. Und es war auch das Kaliber dieser Kugel vermerkt. 5,56 mm. Und dann hatten wir einen Anhaltspunkt, der uns wirklich weitergebracht hat. Weil wir zum ersten Mal wussten und sagen konnten, mit welcher Waffe Mohammed Ghouza getötet wurde. Und plötzlich hat das Videomaterial eine ganz andere Bedeutung, weil man nun nochmal neu drauf gucken konnte, die Videos nochmal neu durchforsten, um festzustellen, welche Einheiten, welche Personen haben an diesem besagten Tag, an diesem 4. März Waffen verwendet, die zu diesem Kaliber passen.
Kugel des Kalibers 5,56 mm. Das passt zu Schnellfeuergewehren. Sowohl türkische als auch griechische Soldaten haben Gewehre, die solche Kugeln schießen können. Aber da wir eben 8 Stunden Videomaterial haben, konnten wir sehr genau sagen, wer an den Punkten war, wo die insgesamt 7 Menschen, die dort innerhalb von knapp 40 Minuten verletzt worden sind am 4. März, an diesen Orten gibt es schlicht auf der türkischen Seite keine Menschen mit solchen Gewehren. Auf der griechischen Seite hingegen haben wir Dutzende Soldaten gefunden, die nicht weit entfernt davon standen am Zaun. Sie sind auf Videos zu sehen, sie sind auf Fotos zu sehen und sie halten eben Gewehre vom Typ M4, M16 und FN Minimi. Das sind Schnellfeuergewehre, die diesen Kaliber verschießen. Der wohl unumstößlichste Beweis, den wir gefunden haben, ist ein Video, was um kurz vor 11 türkischer Zeit aufgenommen wurde. Und zwar sind diese Szenen von beiden Seiten der Grenze aufgenommen worden. Wir haben durch die Schussfolge, die auf diesen Videos zu hören ist, verifizieren können, dass beide Videos dieselbe Szene zeigen. Von der türkischen Seite sieht man dann ein Feuer am Grenzzaun, man hört Schüsse, ein Mann sackt zusammen und hinter dem Feuer tauchen offenbar griechische Soldaten am Grenzzaun auf. Wir haben dieses Video, dass das klarste Video von diesem Tag ist, einem amerikanischen Waffenexperten geschickt. Und der hat bestätigt, auf den Videos kann man ganz klar scharfe Schüsse hören. Bei Platzpatronen würde man nur den Mündungsknall hören. Es gibt kein Projektil, also gibt es kein Geräusch, das die Schockwelle des Projektils erzeugt.
Nach all dem, was wir gesehen haben,
nach all dem Material, nach den Stunden Videoaufnahmen und Fotoaufnahmen, konnte man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass an diesem 4. März ausschließlich griechische Soldaten, griechische Elite-Soldaten im Besitz der entsprechenden Waffen waren. Nur Griechen konnten an diesem Tag einen Schuss abgefeuert haben, der zu dem entsprechenden Kaliber von 5,56 mm passte. Und das war dann der Durchbruch in den Recherchen, weil näher konnte man einen Beweis dafür, dass griechische Grenzschützer scharf auf Migranten geschossen haben und Mohamed Gulsa getötet haben, näher konnte man einem solchen Beweis nicht kommen. Also die Griechen fühlten sich, das kann man so sagen, wirklich hier unter Belagerung. Für die war diese Grenzöffnung durch Erdogan in gewisser Weise eine Kriegserklärung. Die Griechen sahen dann nicht verzweifelte Menschen, Frauen, Kinder, die Schutz in Europa suchen, sondern in den Augen der Griechen waren diese Menschen, diese Migranten eigentlich Waffen Erdogans. Und entsprechend haben sie gehandelt. Die Frage, die sie sich gestellt haben, war nicht, wie gehen wir menschenwürdig mit diesen Migrantinnen und Migranten um, sondern die Frage war nur noch, wie halten wir sie fern? Und deshalb haben griechische Sicherheitskräfte Tränengas eingesetzt gegen Geflüchtete, sie haben Wasserwerfer eingesetzt und sie haben, wie unsere Recherchen zeigen, am Ende eben auch Schusswaffen eingesetzt. Und dieser Vorgang stellt wirklich eine Zäsur in der europäischen Migrationspolitik dar. Europa hat sich in den letzten Jahren mit vielen Mitteln und auch mit großer Brutalität gegen Geflüchtete abgeschottet. Aber dass an einer europäischen Außengrenze Schusswaffen zum Einsatz kommen, dass Soldaten direkt oder zumindest indirekt auf Migranten schießen, das ist ein Novum, das ist ein Tabubruch, der, so glaube ich, uns alle noch sehr lange beschäftigen wird.
Das war 8 Milliarden. Heute mit der Recherche meiner Spiegelkollegen Maximilian Popp. Er ist stellvertretender Leiter des Auslandsressorts. Steffen Lüttke, Reporter, ebenfalls im Auslandsressort. Und unserem langjährigen Mitarbeiter Georgios Christidis in Griechenland. Bis heute bezeichnet die griechische Regierung Berichte über griechische Grenzer, die auf Flüchtlinge geschossen haben sollen, als Fake News. Wenige Tage nach der Veröffentlichung dieser Spiegelrecherche haben 100 Abgeordnete der Grünen-Fraktion, der Sozialdemokraten, der Linken und der liberalen Renew Europe-Fraktion einen Brief an die EU-Kommission geschrieben, also an Ursula von der Leyen, von der ja gerade die Rede war. Und darin heißt es: Wir erwarten, dass die Kommission ihrer Verantwortung gerecht wird und eine gründliche Untersuchung einleitet. Mir bleibt jetzt nur noch, mich fürs Zuhören zu bedanken. Alle Spiegel-Podcasts hören Sie auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und in den üblichen Podcast-Apps. Dort finden Sie auch unsere aktuelle Folge des Innenpolitik-Podcasts der Spiegel Stimmenfang. Zum Abschluss wünsche ich Ihnen alles Gute. Mein Name ist Juan Moreno. Bleiben Sie gesund.